SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil schaltet auf Angriff. Der SPD-Chef positioniert sich klar im Ringen mit dem Koalitionspartner CDU-CSU, wie eine Steuerreform seiner Meinung nach auszusehen hat. Klingbeil will die Einkommen von Spitzenverdienern höher besteuern lassen. Beim DGB-Bundeskongress in Berlin sagt er am Abend, um Menschen mit niedrigen und mittleren Gehältern zu entlasten, müssten Reiche mehr Verantwortung übernehmen. Die Einzelheiten von unserem Hauptstadtkorrespondenten Tim Aßmann.
Es könne keine Reform geben, bei der nicht auch die Spitzenverdiener mehr bezahlen müssten, bekräftigte der Finanzminister und Vizekanzler beim Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB. Entlasten will Klingbeil dagegen Arbeitnehmer, die zwischen 2.500 und 4.000 Euro monatlich verdienen. Er sprach sich auch erneut für eine Erhöhung der Erbschaftssteuer aus und er betonte, die SPD werde dafür sorgen, dass angekündigte Reformen bei der Rente und im Gesundheitsbereich gerecht verlaufen würden. Die Teilnehmer des DGB-Bundeskongresses applaudierten bei weiten Teilen der Klingbeil-Rede nur spärlich. Die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi wiederholte die Kritik der Gewerkschaften an der geplanten Krankenkassenreform und möglichen Änderungen beim Thema Arbeitszeit.
Wie kann Schwarz-Rot die überfälligen Reformen so umsetzen, dass sie ausgewogen sind? Das ist zurzeit die große Debatte und auch der große Streit in der Bundesregierung. Dazu gehört auch die Gesundheitsreform. Das von Schwarz-Rot geplante Sparpaket zur finanziellen Stabilisierung der Krankenkassen sorgt weiter für Kritik. Ärztepräsident Klaus Reinhardt forderte nun, das Gesetz aufzuschieben. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Xaver Schäffer.
Vor der Sommerpause solle gar nichts entschieden werden, sagte Reinhardt zum Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein so weitreichendes Gesetz könne man nicht mit der Brechstange durchdrücken. Der Ärztepräsident fordert, Bundesgesundheitsministerin Waken solle alle Beteiligten zusammenrufen und Alternativkonzepte entwickeln. Mit dem Sparpaket will Waken die milliardenschwere Finanzlücke bei den Krankenkassen stopfen. Es sieht unter anderem Einschnitte für Patienten, Arztpraxen und Krankenhäuser vor. Waken dürfte auch auf dem heute beginnenden Deutschen Ärztetag in Hannover mit großem Widerstand gegen ihre Pläne rechnen. Sie wird zur Eröffnung des Kongresses vor Ort erwartet.
Ebenfalls ein dickes Brett ist die Migrationspolitik. Bei diesem Thema hat die Bundesregierung noch nicht die nötigen Voraussetzungen für die EU-Asylreform geschaffen, die in einem Monat in Kraft treten soll. Das geht aus einem aktuellen Bericht der EU-Kommission hervor. Unter anderem fehlt es bislang an Kapazitäten, um schnelle Asylgrenzverfahren durchzuführen. Aus Brüssel berichtet unsere Korrespondentin Katrin Schmidt.
Deutschland habe bisher nicht ausreichend Kapazitäten geschaffen, um schnelle Asylgrenzverfahren durchzuführen, vor allem an den Flughäfen. Was im Fall der Bundesrepublik beinahe der einzige Ort ist, an dem Menschen erstmalig europäischen Boden betreten. 15 andere EU-Staaten sind laut EU-Kommission ihren Verpflichtungen bereits nachgekommen. Die Asylverfahren an den Außengrenzen sind der zentrale Baustein der EU-Asylreform, die am 12. Juni endgültig in Kraft tritt. Denn nach einem Asylverfahren direkt bei Ankunft sollen Schutzsuchende mit geringen Aussichten dort festgehalten werden und gegebenenfalls auch von dort abgeschoben werden. Aber auch entscheidende Ankunftsländer wie Italien, Griechenland und Bulgarien hinken laut dem Kommissionsbericht beim Aufbau der Kapazitäten noch den Vereinbarungen hinterher.
Beim Absturz einer kleinen Propellermaschine in Namibia sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Neckarsulma-Dieter-Schwarz-Stiftung bestätigte, starben durch das Unglück auch die ehemalige Leiterin der Stiftung, ihr Mann und der gemeinsame Sohn. Aus Heilbronn, SWR-Reporter Timo Leis.
Von tiefer Bestürzung und großer Trauer um Silke Lohmiller ist bei der Dieter-Schwarz-Stiftung die Rede. Von einer engagierten Gestalterin, die die Bildungslandschaft in der Region Heilbronn nachhaltig geprägt habe, sprach ihr Nachfolger Reinhold Geilsdörfer als Leiter der Stiftung. Silke Lohmiller hatte die Leitung im Februar letzten Jahres an Geilsdörfer abgegeben und sich aus dem Berufsleben zurückgezogen. Mit an Bord der verunglückten Maschine war auch ihr Ehemann, der ebenfalls als Manager in der Schwarzgruppe tätig war, der gemeinsame Sohn und ein deutscher Pilot. Überlebende gab es keine. Die kleine Propellermaschine sollte die Touristen zu einer Safari-Lodge bringen. Die Maschine wurde vermisst, die Trümmer des Wracks wurden am Montag gefunden. Die Ursache ist unklar.
Overtourism ist ein großes Problem, eine Herausforderung, beispielsweise in Spanien, in Italien und auch in Griechenland. Wie andere Mittelmeerstaaten will das Land den Massentourismus begrenzen. Die Regierung in Athen hat dazu neue Regeln vorgestellt. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion Thomas Bertsch.
Der weitere Hotelausbau soll gebremst werden. Außerdem soll in einem Bereich bis zu 25 Metern vom Meer überhaupt nicht mehr gebaut werden dürfen. Mit fast 38 Millionen Touristen kamen im vergangenen Jahr so viele Menschen wie noch nie aufs griechische Festland und die Inseln. Die Folge? Bewohner vieler Inseln wie Santorini oder Mykonos klagen zum Beispiel über Wassermangel und steigende Mieten. Athen hat reagiert und das Land in Regionen eingeteilt, je nach touristischer Belastung. In den besonders belasteten Gebieten soll es nachhaltigeren Tourismus geben mit weniger Belastung für die Umwelt. Die neuen Regeln treten Ende Juni in Kraft.
In Rheinland-Pfalz hat sich im zurückliegenden Jahr zu wenig neues Grundwasser gebildet. Das geht aus Daten des Landesamtes für Umwelt hervor. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz berichtet Christian Buttgereit.
Die Grundwasserstände an den 17 Messstellen in Rheinland-Pfalz sind demnach erneut gesunken. Zwar sei der vergangene Sommer in weiten Teilen des Landes nahezu normal gewesen und im Nordwesten teilweise sogar sehr feucht, so die Experten. Jedoch habe es im Winterhalbjahr weniger Niederschläge gegeben als sonst. Noch niedriger war der Grundwasserstand in den Trockenjahren 2018 bis 2023. Die scheidende Klimaschutzministerin Eder forderte die künftige Landesregierung auf, im Bemühen um eine sichere Trinkwasserversorgung nicht nachzulassen.
In Koblenz wird eines von deutschlandweit 24 Musterungszentren für die neue Wehrpflicht eingerichtet. Das hat die Bundeswehr mitgeteilt. SWR-Reporter Tim Seinisch mit weiteren Informationen.
Wer zur Bundeswehr will, muss gemustert werden. Also unter anderem medizinische und psychologische Tests bestehen. Für Rheinland-Pfalz ist Koblenz als bislang einziger Standort bestätigt. Wo in der Stadt das neue Musterungszentrum aufgebaut werden soll und warum sich die Bundeswehr für Koblenz entschieden hat, das beantwortete das Ministerium auf SWR-Anfrage zunächst nicht. Grundsätzlich entstünden die neuen Musterungszentren da, wo sie sich schnell und zweckmäßig aufbauen ließen, heißt es. Nach Angaben der Bundeswehr sollen an jedem Standort für die Musterung rund 50 neue zivile Arbeitsplätze entstehen.
Wir haben es ja alle geahnt, dass sich da was bewegt, dass es vibriert. Und jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Wissenschaftler der Universität Mainz haben nämlich festgestellt, dass bei Heimspielen von Mainz 05 die Erde bebt. Seit Anfang April haben sie an mehreren Stellen in Mainz seismische Messgeräte installiert. SWR-Reporterin Sabine Steinbrecher beschreibt die Ergebnisse.
Die Schwingungen in der Erde entstehen bei lautem Jubel und wenn in der Fankurve gesungen wird. Die Forscher am Institut für Geowissenschaften konnten anhand der Schwingungen und der Uhrzeit auf ihren Rechnern in der Uni genau sehen, wann Anpfiff war, wann Halbzeitpause und wann ein Tor gefallen ist. Noch stärker überträgt sich die Druckwelle, wenn die Fans im Rhythmus der Trommel singen. Das größte Mini-Erdbeben haben die Fans übrigens beim Spiel gegen die Bayern ausgelöst. Das haben die 05er zwar verloren, aber die Tore zur 3:0 Halbzeitführung haben den Boden unter dem Stadion ordentlich vibrieren lassen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute scheint mal die Sonne, es ist aber auch bewölkt. Vor allem am Nachmittag bilden sich einzelne Schauer. In den Hochlagen der Mittelgebirge kann auch noch mal Schnee mit dabei sein. Die Höchsttemperaturen 7 bis 15 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Kriege, Krisen, Katastrophen, damit sind wir jeden Tag konfrontiert. Einige Menschen sagen inzwischen, ich ertrage das alles nicht mehr. Ich höre, lese, schaue gar keine Nachrichten mehr. Nun, sich wegzuducken, das ist auch keine Lösung. Wir müssen resilient werden, also lernen, mit dem Alltag, der Angst machen kann, umzugehen und widerstandsfähig zu werden. Die Serie der Woche in SWR aktuell. Resilienz, ein Lieblingswort der Politik. Wie weit sind wir? Und heute früh geht es um die schlechten Nachrichten, die auf uns im Radio, im Internet, auf Social Media, im Fernsehen einprasseln und wie wir das Negative bewältigen können. Darüber will ich mit Maren Urner sprechen. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für nachhaltige Transformation an der Fachhochschule Münster. Frau Urner, warum ziehen uns Kriege, Krisen, Katastrophen, die das eigene Lebensumfeld gar nicht direkt betreffen, so runter?
Weil unser Gehirn negative Nachrichten immer intensiver, besser und schneller verarbeitet als positive und neutrale. Und das ist nicht ganz egal, ob es uns direkt betrifft oder indirekt, aber es ist sozusagen eher nur wie so ein Verstärkungsregel. Aber wir wissen tatsächlich auch aus den Medienwissenschaften oder so der Schnittstelle zwischen Psychologie und Medienwissenschaften, dass teilweise die Berichterstattung, vor allem die intensive Beschäftigung mit der Berichterstattung von negativen Ereignissen, intensiver auf unsere Psyche und damit natürlich auch unseren Körper, weil die Psyche ist ja nun mal eben auch Teil des Körpers, wirkt, als wenn Menschen direkt vor Ort dabei sind. Ein ganz prominentes Beispiel sind die Folgen des Boston-Marathon-Bombing. Das ist schon einige Jahre her, aber da haben dann eben verschiedene Teams von Wissenschaftlern das im Nachgang untersucht und konnten genau das zeigen.
Also wenn ich eine Nachricht wie diesen Sprengstoffanschlag auf den Boston-Marathon, den Sie gerade erwähnt haben, wo ich ja mit ganz großer Wahrscheinlichkeit gar nicht dabei war, wenn ich das im Radio höre, dann setzt mir das nicht nur psychisch zu, sondern ich fühle tatsächlich körperliche Schmerzen?
Korrekt. Und vor allem natürlich, je mehr, desto schlimmer. Und das ist ja eben gerade in Zeiten von digitaler immer Erreichbarkeit, Social Media und so weiter eigentlich in Anführungsstrichen normal geworden. Also wenn wir wollten, wenn wir es zulassen würden, könnten wir ja 24/7 auf unterschiedlichen Kanälen meist negative Nachrichten konsumieren und an unser Hirn ranlassen.
Spielt es denn da eine Rolle, ob die dramatischen Nachrichten der Wahrheit entsprechen oder ob es sich um Fake News handelt?
Ja, interessanterweise, je absurder, desto mehr springt unser Gehirn drauf an. Also sprich, auch das evolutionsbiologisch einfach zu erklären, sprich, wenn etwas besonders weit weg ist von dem, was ich kenne, dann schaut mein Hirn oder schaut mein Körper besonders gut hin, weil es natürlich von der Norm abweicht. Das heißt, evolutionsbiologisch sinnvoll, weil ja unser Hirn erstmal eine zentrale Aufgabe hat, nämlich uns am Leben zu halten. Und wenn dann eine Gefahr, zum Beispiel in Form von negativen Nachrichten oder etwas, was wir noch nicht kennen, wo wir noch nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, daherkommt, zum Beispiel in Fake News, dann reagiert es besonders intensiv.
Ich habe es gesagt, sich wegzuducken ist keine Lösung bei schlechten Nachrichten. Wie schaffe ich es, dass die Berichte über die weltweiten Krisen mich nicht kaputt machen, sondern dass ich resilient dagegen werde?
Ja, das ist natürlich auch ein riesiger Forschungsbereich, aber vielleicht aus meiner Sicht der wichtigste Aspekt hier. Unser Gehirn lernt eben vor allem über Wiederholung. Eine der bekanntesten Regeln in den Neurowissenschaften ist, what fires together, wires together. Also frei übersetzt, das, was zusammen aktiv ist im Gehirn, das verdrahtet sich besonders gut. Also da wird sozusagen aus dem neuronalen Trampelpfad, wo man vielleicht ein paar Mal lang gegangen ist, qua Gedanken, qua Erfahrung, qua Erlebnissen, eine neuronale Autobahn oder ein Fahrradschnellweg. Das heißt, wenn wir uns immer wieder in diese negativen Schleifen reinbegeben und in Angst und Unsicherheit dadurch versetzt werden, dann lernt unser Gehirn genau darauf, besonders intensiv nochmal mehr zu reagieren. Also sprich, wir werden sozusagen zu so negativ Vorhersagerinnen.
Damit ich von dieser neuronalen Autobahn, wie Sie sagen, der schlechten Nachrichten die richtige Abfahrt finde, sie verlassen kann, ist es da sinnvoll, regelmäßig Auszeit von schlechten Nachrichten zu nehmen? Also ist ein Medienverzicht notwendig, damit mein Gehirn resilient wird?
Ich würde es nicht Medienverzicht nennen, weil das klingt immer so sehr nah dran an dem Phänomen, was mittlerweile auch sehr gut beobachtet wird. Und das ist die sogenannte News Avoidance, also wirklich die Vermeidung von Nachrichten häufig. Das ist natürlich dann keine Lösung zu sagen, ich betreibe so einen kompletten Eskapismus, ziehe mich in die Hütte im Wald zurück und versuche irgendwie mein Leben zu leben, denn wir sind diese sozialen Wesen und wir sind eben auch abhängig von anderen Menschen und sozialen Strukturen, die uns das erlauben. Das heißt, das ist nicht die Lösung, aber ganz wichtig ist eben nicht eine Vermeidung oder ein komplettes Abschalten, Ausschalten und Verdrängen, sondern Ruhephasen zu haben. Denn unser Gehirn funktioniert auch da nicht wie ein Computer, wo wir eben löschen, speichern und andauernd neue Inhalte bespielen können, sondern wir brauchen, und das ist Teil der Verarbeitung im Gehirn, Phasen, die es anders machen, wo wir im besten Fall in Bewegung mit anderen Menschen in der Natur unterwegs sind und eben nicht neuer Input, also nicht in Form von Informationen und vor allem nicht in Form von Bildschirmen auf uns einprasselt, sondern das Gehirn genau wie im Schlaf die Zeit bekommt, die es braucht, um die Dinge einzuordnen.
Vielen Dank, Maren Urner, Neurowissenschaftlerin und Professorin für nachhaltige Transformation an der Fachhochschule Münster. Resilienz, ein Lieblingswort der Politik. Wie weit sind wir? Das ist die SWR aktuell Serie der Woche. Und heute Nachmittag ab 15 Uhr erklärt eine Familientherapeutin, wie Eltern ihren Kindern helfen können, Resilienz aufzubauen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Stuttgart kommt der neu gewählte Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das ist der Startschuss für die 18. Legislaturperiode. Wichtigster Tagesordnungspunkt heute, die Wahl des neuen Landtagspräsidenten. Knut Bauer.
Der Präsidentenposten im Landtag steht wie das Amt des Ministerpräsidenten der Partei mit den meisten Stimmen zu. Bei der Landtagswahl am 8. März haben die Grünen mit 30,2% und die CDU mit 29,7% fast gleich stark abgeschnitten. Deshalb haben sich beide Parteien darauf geeinigt, dass die Grünen den Regierungschef stellen und die CDU den Landtagspräsidenten. Das Amt soll der bisherige Innenminister Strobel, CDU, übernehmen. Als Vize ist die bisherige Landtagspräsidentin Arras von den Grünen nominiert. Am Mittwoch soll Cem Özdemir von den Grünen zum neuen Ministerpräsidenten und Nachfolger von Winfried Kretschmann gewählt werden.
Ein Thema, das die alte baden-württembergische Landesregierung beschäftigt hat, ist die Affäre um den freigestellten Inspekteur der Polizei. Der muss erneut vor Gericht. Knapp 3 Jahre nach dem Freispruch wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung muss er sich wegen Bestechlichkeit verantworten. Werner Treffs.
Beim Vorwurf der Bestechlichkeit geht es allerdings nicht um Geld. Der damalige Polizeiinspekteur soll einer Polizistin in Aussicht gestellt haben, sie ungeachtet ihrer Leistungen im Rahmen eines Auswahlverfahrens zu fördern. Und das mit dem Austausch von Zärtlichkeiten und sexuellen Gefälligkeiten verknüpft haben. Die Polizeibeamtin habe sich auf dieses Angebot nicht eingelassen, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart, und den Sachverhalt stattdessen der Landespolizeipräsidentin gemeldet. Im Zentrum der Anklage steht ein Skype-Telefonat vom November 2021. Die Frau hatte das Gespräch heimlich mit dem Smartphone mitgeschnitten.
In Rheinland-Pfalz will der designierte rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder heute die künftigen CDU-Ministerinnen und Minister vorstellen. Die CDU hatte die Landtagswahl im März gewonnen und wird künftig 5 Ministerien leiten, genauso viele wie die SPD. Petra Wagner.
Neben der Staatskanzlei wird die CDU künftig Verantwortung für das Bildungs- und das Innenministerium tragen, sowie für das Landwirtschafts- und Justizministerium. Die SPD, die künftig als kleinerer Koalitionspartner mit der CDU regiert, hatte ihr Personal bereits gestern vorgestellt. Am 18. Mai, dem Verfassungstag von Rheinland-Pfalz, konstituiert sich traditionell der Landtag. CDU und SPD haben darin eine gute Zweidrittelmehrheit. Mit dieser werden sie dann aller Voraussicht nach den designierten Ministerpräsidenten Schnieder zum Regierungschef wählen.
In Cannes starten heute die internationalen Filmfestspiele. Das deutsche Kino, ebenso wie die deutsche und europäische Geschichte als Filmstoff, sind in diesem Jahr stark vertreten. Bettina Dunkel.
Im Rennen um den renommierten Filmpreis ist unter anderem die Berliner Regisseurin Valeska Griesebach. Ihr in Bulgarien gedrehtes Drama »Das geträumte Abenteuer« thematisiert den Mauerfall als Wendepunkt für Europa. Im Jahr 1949 spielt das Drama Vaterland. Hans Zischler und Sandra Hüller spielen darin den Schriftsteller Thomas Mann und dessen Tochter Erika. Der Spielfilm des polnischen Regisseurs Paweł Pawlikowski ist eine deutsche Koproduktion und wurde unter anderem in Frankfurt und Weimar gedreht.
In Wien findet heute das erste Halbfinale des Eurovision Song Contests statt. 15 Länder treten an, um einen Platz im Finale am Samstag zu ergattern. Die Show findet wegen der Diskussion um die Teilnahme Israels am ESC unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Daniel Kehler.
Dass sich Israel für das große Finale qualifiziert, gilt als so gut wie sicher. Sänger Noam Bettan zählt neben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Griechenland und Finnland zu den Favoriten der Show, bei der heute 5 Länder schon ausscheiden werden. Auch die deutsche Vertreterin Sarah Engels wird im Halbfinale auftreten. Da Deutschland einer der größten Geldgeber des Wettbewerbs ist, hat sie ihren Startplatz im Finale aber schon sicher. Veranstaltet wird die Show heute, wie auch das zweite Halbfinale am Donnerstag und die Finalshow, unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Täglich sind etwa 500 Sicherheitskräfte alleine in der Wiener Stadthalle im Einsatz.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Schwarz-Rot ist im Dauerkrisenmodus. Es läuft nicht rund zwischen CDU, CSU und SPD in der Bundesregierung. Der Koalitionsausschuss heute Abend in Berlin soll es richten. Jan-Frederik Willems plagt da ein Déjà-vu, denn wieder einmal geht es für die Regierung ums Ganze.
CDU, CSU und SPD müssen nochmal in die Strafrunde. Erst 4 Wochen ist es her, dass Merz, Klingbeil und Co. sich in der Villa Borsig eingeschlossen haben und mit 2 halbgaren Entlastungsideen rauskamen. Wir alle wissen, wie semi-erfolgreich es dann damit weiterging. Und so stehen wir heute wieder einmal mit ordentlich Druck auf dem Kessel vor dem nächsten Koalitionsausschuss. Diesmal sollen nicht nur einfache Entlastungen her, die Debatte hat sich so verselbstständigt, dass sogar die ganz große Einkommenssteuerreform kommen soll. Was mich zur Frage führt, wenn bei wochenlangem Koalitionsstreit gerade mal 2 Entlastungen rauskommen, von denen eine dann auch noch dran glauben muss, weil sie schlecht gemacht ist, wie soll dann heute innerhalb von ein paar Stunden eines der größten Reformprojekte dieser Legislaturperiode zustande kommen? Entweder stimmt, was Konservative und Liberale so gern sagen, Probleme sind dornige Chancen und unter Druck entstehen Diamanten. Oder wir sprechen uns in spätestens einem Monat wieder, wenn die Koalition das nächste Mal kurz vor dem Zusammenbruch steht und Entlastungen diesmal aber wirklich, wirklich her müssen. So kennen wir unsere Regierung mittlerweile eben. Krisenmodus als Alltag.
Anmerkung von Jan-Friedrich Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.